Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei und von Guerilla FM. Ich bin Petra und hier ist wie immer
Toni.
Genau, und schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Wir haben uns heute mal ein Thema, was wir länger nicht mehr im Podcast hatten, für euch ausgesucht. Und zwar aus aktuellem Anlass, denn ich hatte das Vergnügen, kann ich sagen, eine Kundin, die schon jahrelang Verhandlungstrainings bei uns bucht, interessanterweise für einen Einkauf, was wir ja nicht oft trainieren, sonst trainieren wir ja immer Verkäufer, muss dabei diese Einkaufsleiterin schon Jahre kennen und Verhandlungstaktiken ja auf beiden Seiten mehr oder weniger dieselben sind, dürfen wir auch ihren Einkauf immer trainieren. Und da bat sie mich neulich, Punkte aus einem Buch, was sie sehr schätzt, einzuarbeiten. Und zwar geht es um das Buch Verhandeln im Grenzbereich von einem Autor namens Matthias Schranner. Und dieser Herr war jahrelang, das Buch ist alt, von 2001, dennoch immer noch gültig. Der war lange Jahre lang bei der Polizei tätig und hat unter anderem Verhandlungen mit Geiselnehmern führen müssen. Und das Buch ist sehr praxisnah, finde ich. Und ich habe dann Punkte in das Training mit eingearbeitet und fand es selber spannend, auch nochmal wieder selber Auffrischung von Punkten zu bekommen, auf die ich vielleicht manchmal nicht so viel Wert gelegt hatte.
Na dann fangen wir an, Petra. Ja. Worauf muss man denn achten?
Genau. Also ich würde mal ganz allgemein, was ich auch schön fand bei dem Herrn Schranner, der hat so in Verhandeln in schwierigen Situationen, darauf fokussiert er sich ja, der hat da 7 Schritte aufgeführt. Ja, also das erste fängt an mit Analyse ihres Verhandlungspartners vor und des Verhandlungspartners vor und während der Verhandlung. Schon mal ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ja, was sehr häufig, die meisten sagen, ja, ich weiß doch, was der andere meint, aber letztendlich wissen sie es doch nicht immer, oder?
Und was ist dein Tipp? Was sollst du machen, wenn du Analyse machst?
Ja, da hat er ein sehr schönes Beispiel drin, nämlich welche Position, den Unterschied zwischen Positionen und Motiven des Verhandlungspartners. Also die Position, sagt er, ist sozusagen das, was wir so wahrnehmen, wo steht der andere, ja? Was will er eigentlich? Und warum will er das? Da kommen wir dann zu dem Motiv. Und das Motiv wird sehr häufig nicht erkannt und erfragt und erkannt von den Verhandlern, ja? Und da hat er ein Beispiel zugegeben, wahrscheinlich kennt das auch fast jeder aus dem hier Verhandeln nach Harvard, ja? Dieses mit der Orange, kennst du das, Toni? Mhm. Ja? Kannst du ja mal kurz...
Du, ich mache ja gerade Notizen. Erzähl mal,
sehr
erzähl
schön.
Mal weiter. Ich kann ja nicht.
Schreibt. Und zwar, da sind 2 Kinder und beide streiten sich um eine Orange. Beide wollen die Orange haben. Und beide sagen, ich will die, nein, ich will die, ich brauche die aber, nein, ich brauche die aber. Ja? Und nur durch geschickte Kommunikation und Fragen kann man ja rausfinden, warum willst du die denn und was willst du mit der eigentlich machen? Also die Kinder fragen nicht so geschickt, sie einigen sich dann darauf, okay, jeder kriegt die halbe Orange, dann ist es fair. Könnte man so meinen, oder?
Mhm. Ja. Das klassische...
Lassen Sie uns in der Mitte treffen. Genau. Genau. Wer definiert eigentlich Mitte? Auch sehr interessant, ne? Und wenn die Kinder sich mehr Fragen gestellt hätten, hätten sie herausgefunden, das eine Kind wollte eigentlich nur die Schale und das andere das Fruchtfleisch, weil das andere wollte die Schale zum Kuchen backen und das andere wollte das Fruchtfleisch zum Essen. Also wäre Hälfte-Hälfte gar nicht fair gewesen, sondern eigentlich innen und außen. Ja?
Oder das optimale Ergebnis.
Das optimale, genau. Und das fand ich zum Beispiel wieder mal sehr schön und dass man auch zum Analysieren einfach sehr, sehr, sehr genau hinhören sollte. Und zwar analytisch den anderen betrachten sollte. Nicht nur mit dem, was er sagt, sondern auch, wie er es sagt. Also auf den Tonfall achten, auf die Körpersprache achten. Und da sind wir wieder bei klassischen Kommunikationsfähigkeiten, ja, die immer wieder sich in Trainings zeigen, ja, dass das die Skills sind, die die Teilnehmer immer wieder üben dürfen. Und noch weiter ausbauen und schärfen dürfen.
Ja, aber jetzt mal zurück, wenn du jetzt sagst, was ist das für ein Beispiel? Was für Kommunikationsfähigkeiten?
Naja, zum Beispiel, dass man die richtigen Fragen stellt. Welche Fragen stellt man denn eigentlich? Ich meine, die Kinder hier haben offensichtlich nicht viele Fragen gestellt. Das war genau der Fehler, ja. Und dann kommen wir noch dazu, auch bei Kommunikationsfähigkeiten, das sogenannte Vier-Ohren-Modell.
Also ein uraltes Ding, so ein
ganz uralt. 80er, oder? Oder noch älter?
Wahrscheinlich aus den 16.
Genau.
Jetzt spiele ich mal den, der das hört und denkt, ja, kenne ich ja. Vier-Ohren-Modell, Absicht, Beziehung, was weiß ich, was da war, hab schon die Hälfte wieder vergessen, ja, Appell und so. Warum soll ich denn das machen? Das kann ich ja. Ja, das ist ja, was uns ganz oft begegnet, genau. Und jeder, der genau. Das jetzt hört, vielleicht auch sagt,
genau.
Petra, kommt mit so einer alten Kamelle genau. Um die Ecke.
Was ist denn daran jetzt Verhandlungstipp für Profi?
Und wo ist denn da der Profi und wo ist denn da irgendwas Neues?
Ja. Genau. Ja, und zwar, was ich auch interessanterweise auch in Trainings ganz häufig feststelle, ist, die meisten sagen genau das. Und wenn ich dann einen anderen Beispielsatz als dieses berühmte, ja, die Ampel ist grün.
Oder rot.
Oder da vorne ist grün, ja, und Mann, Frau im Auto, das kennt jeder, das wird ständig zitiert, mal einen anderen Satz sage und dann sage, Mensch, was sagt denn das aus über die Beziehung? Also nehmen wir mal an, wir sagen jetzt, du sagst jetzt, sagen wir mal einfach, Mensch, Petra, komm, kenne ich doch schon alles. Ja? Dann ist zum einen auf der Sachebene, ist das eine Aussage, ja, Toni kennt das, ja, er weiß das. Er spricht Deutsch, er hat das Buch wahrscheinlich gelesen oder er hat darüber was gehört.
Ich will das sogar ergänzen. Toni glaubt, dass er es vielleicht kennt. Ich meine auch das, ja.
Ja, man, ja wobei, da kommen wir jetzt zu,
Was ja, sagt? Also er sagt, er meint von sich, dass er wüsste, wie das Vier-Ohren-Modell funktioniert. Das, wenn man ganz konkret...
Das würde ich jetzt schon zum Selbstoffenbarungsohr packen. Weil ich würde denken, was sagt das über Toni aus? Er meint von sich zu wissen, dass er es weiß.
Okay, also müssen wir jetzt mal für die Hörer, die jetzt völlig verwirrt sind, sagen, wovon reden die jetzt überhaupt, bevor ihr jetzt völlig verwirrt seid? Also das berühmte Vier-Ohren-Modell.
Welche vier Seiten gibt's überhaupt? Genau.
Fangen wir mal damit nochmal an. Das Vier-Ohren-Modell besteht aus welchen vier Abschnitten, Petra?
Einmal gibt es das Faktenohr sozusagen, die neutrale Aussage.
Ja.
Ja. Dann gibt es das Selbstoffenbarungsohr oder diese Selbstoffenbarungsseite, nämlich was sagt diese Botschaft, Nachricht über mich selbst aus. Mhm. Dann gibt es die Beziehungsbotschaft, das Beziehungsohr, auf dem ich den Satz wahrnehme, nämlich in welcher Beziehung sehe ich mich damit zum anderen oder stelle ich den anderen zu mir. Und dann gibt es das Appellohr, was will ich, dass der andere tut.
Genau. Ja. Jetzt können wir ja mal diese Aussage nehmen. Mhm. Petra stellt uns das uralte, kamellige Vier-Ohren-Modell genau. vor und ich sage, boah, Petra, das kennt doch jeder. Genau. Was sagt das denn jetzt aus? Machen wir mal faktisch.
Ja, zum einen sagt es über dich aus, du kennst es.
Es sagt aus, das Modell ist alt.
Dir ist es bekannt.
Also ja, zumindest behaupte ich, aber es ist schon alt. Also es ist
alt. Ist alt und dir ist es bekannt, also du scheinst es mal gelesen oder gehört zu haben.
Ja. Ich habe da sogar schon Workshops drüber gemacht, aber
ist schon klar, ist ja auch egal.
Nein, aber
erstmal neutral.
Also es ist alt. Ja.
Nur Fakten. Was sagt es über dich aus? Würde ich denken, er kennt es, er denkt, komm doch mal mit was Neuem, ist ja nichts wirklich Neues. Er sagt, ich kenne das alles und ich kann es super gut und ist mir sowieso alles hier zu Pipifax.
Eventuell, eine Interpretation.
Wenn ich es auf diesem Ohr interpretiere.
Ja. Was noch?
Und vielleicht auch, dass er genervt ist und dass er denkt, mit sowas will ich mich jetzt gar nicht beschäftigen. Mhm. Ja, wenn ich es auf dem Selbstoffenbarungsohr wahrnehme und höre.
Mhm. What noch? Nächste Ebene?
Beziehungsohr. Mhm. Da würde ich denken, ich weiß viel mehr als du, komme hier nicht mit so alten Kamellen, ich stelle mich über dich. Mhm. Ja, also wenn ich es auf diesem Ohr höre, wahrnehme, würde ich denken, oh, der denkt, der weiß mehr als ich oder er sieht mich sozusagen in der Position unter ihm.
Mhm. Und was ist der Appell?
Mach weiter. Red nicht so einen Scheiß, mach weiter.
Komm mal mit was Neuem um die Ecke.
Genau. Komm mal mit was Neuem um die Ecke. Wie der Berliner so schön sagt, ne?
So, das wäre genau das, was jeder, der jetzt Inhalte vermittelt oder vielleicht auf alte, vermeintlich bekannte Sachen hinweist, öfter erleben kann, dass der andere sagt, haben wir ja schon mal probiert, ging nicht, kennen wir schon, ist nichts Neues. Und so weiter. Und was war da deine Lernerfahrung draus?
Na, meine Lernerfahrung ist in erster Linie, dass die meisten Teilnehmer häufig nicht das Selbstoffenbarungsohr wahrnehmen, sondern ganz häufig sofort in Beziehung dazu gehen und sich irgendwo höher unterstellen und denken, oh, da darf ich nicht mehr drauf eingehen und nicht sozusagen sich einen Schritt mal zurücknehmen. Das wäre meine Empfehlung, um mal zu denken, was sagt denn das eigentlich über den anderen aus? Und ich, dadurch, dass ich jetzt die letzten wirklich Monate ganz häufig damit konfrontiert, hört sich jetzt doof an, aber mir ist es sehr häufig bewusst, die letzten Monate, sowohl in meinem eigenen Alltag als auch in Trainings merke ich das ganz häufig, je eher und je öfter ich auf dem Selbstoffenbarungsohr hinhöre, was das über den anderen aussagen könnte, auch das ist ja immer eine Deutung von mir, ja, desto weniger Konflikte gibt's und desto eher verlaufen die Gespräche und Situationen reibungslos. Da gibt es einfach nicht die Missordnung und mir ist die Beziehung dabei. Ich lasse mich nicht sozusagen ober, unter oder irgendwo einordnen. Und das gibt viel, viel, viel weniger bis gar kein Konfliktpotenzial. Und das finde ich spannend. Und gerade in der Verhandlung, wo ja, je nachdem, wie der andere Verhandlungspartner geschult ist und wie der taktisch drauf ist und rhetorisch, bumm, da kommt ja mal so eine Redewendung wie so ein Pfeil manchmal an, ja, wenn man nicht so gut drauf oder geschult ist.
Ja, ja, ist ja auch oft so, dass du im Normalfall, viele Menschen reagieren auf die in der Botschaft ausgedrückte Beziehungsbotschaft, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen allergisch und nicht zwangsläufig analytisch, also emotional statt rational. Ja. Und das ist wahrscheinlich das, was auch das sagen soll, ne? Dass das so ist.
Ja, und ich fand das spannend. Also ich habe ein paar Jahre gar nicht dieses Modell überhaupt in die Trainings eingebaut, weil ich immer davon ausgegangen bin, ist so ein alter Hut, den kennt eigentlich jeder. Toni kennt ihn ja, habt ihr ja gehört, ne? Und sagt, Petra, mach mal was Neues hier. Ja. es kennen viele, nur ich habe selber gemerkt, das Kennen und das Wissen darum ist noch lange nicht gelebtes und angewandtes Wissen. Ja, und klar. Da ist der wichtige Punkt, finde ich. Ja? Und das fand ich spannend, das auch nochmal in einem Verhandlungstraining jetzt wieder zu machen. Also auch in der Akquise passt es super gut. Also Verhandeln oder Akquise ist ja eh nicht gerade weit auseinander. Ja? Dann fand ich noch spannend, also wie gesagt, Analyse ist ja sowieso schon die halbe Verhandlung bald, ja. Dass er auch...
Warte, du rennst da so schnell drüber. Okay. Analyse ist die halbe Verhandlung. Ich würde sogar sagen, Analyse ist wahrscheinlich 80% der Verhandlung und ist die am wenigsten durchgeführte Tätigkeit, bevor man in eine Verhandlung geht. Also bei all den Workshops, die wir über in der Zwischenzeit muss man ja sagen, Jahrzehnte gemacht haben zu Verhandlungstraining, richtig, ist mir aufgefallen, dass dieses systematische Vorbereiten auf eine Verhandlung bei fast allen Leuten, die wir geschult haben, nicht existent war oder 2 Minuten. Okay,
ich
gucke einmal über den Rahmenvertrag. Ja. Ah ja, jetzt habe ich die Daten, habe ich jetzt alle parat, schreibe mir 2 Zahlen auf den Zettel und gehe in eine Verhandlung. Und auch für die, die jetzt zuhören und sagen, naja, mein Gott, was verhandle ich schon groß, trotzdem mal zu sagen, wenn es eine wichtige Sache ist und du hast öfter mit der Person vielleicht zu tun oder mit der Organisation zu tun. Und
oder so, nicht so oft, aber dafür geht es um ganz viel, für zum Beispiel die nächsten 2 Jahre.
Oder ein neuer Job, eine Gehaltsverhandlung bei deinem Chef.
Es gibt
Chef
so
oder,
viele Situationen, wo das nicht schadet.
Und da hilft, das ist mein Ratschlag, es gibt dieses Harvard-Modell, ist ja auch sehr bekannt, sagen auch viele, kenne ich ja. Ne? Aber das,
können wir auch noch mal drüber sprechen.
Das Buch zu lesen, ist nicht die Arbeitsbögen zu bearbeiten und mal wirklich so ein Ding zu machen oder öfter zu machen. Und deswegen, Analyse ist die halbe Miete.
Drei Viertel.
Ich würde wahrscheinlich sogar sagen 80%. Weil nur dadurch bist du wirklich vorbereitet. Und wir vergessen immer, dass die Verhandlung die effizienteste Zeitnutzung ist. Du holst in einer Verhandlung so viel raus, wie du bei keinem anderen Arbeitsschritt später in so einem Thema rausholen kannst. Also wenn du einen guten Preis verhandelst, dann verdienst du in der Stunde, wo du in einer Verhandlung sitzt, oder halben Stunde oder 10 Minuten. Also manche Leute sagen ja ganz kurz, machst du vielleicht 300 Euro in 10 Minuten. Ich meine, das sind 300 Euro Differenz. Ja. Vielleicht für irgendeine Sache sind plötzlich mal 6.800 Euro die Stunde. Ich meine, dann kriegen wir schon mal 1.800 Euro die Stunde. Ja? Also es ist ein hocheffizienter Einsatz von Zeit und Energie in so einer Sache. Oder wenn du einen Rahmenvertrag über 50.000 verhandelst und holst 10.000 mehr raus, statt auf 30 zu gehen, kommst du auf 40 mit dem Kunden. Sind 10.000 Euro in was? 2 Stunden? Ich meine, was für ein Hebel, in dem wir uns da bewegen. Also Analyse ist die halbe Miete oder die halbe Grundlage für den Erfolg. Ja,
Ja, und dann kam natürlich nochmal auch die Hinweise darauf, auf die Analyse der Sprache, die der andere benutzt. Also abgesehen jetzt mal von der Körpersprache, eben auch, welche Sinneskanäle benutzt er denn? Was wir ja auch in fast jedem Training, also ich zumindest in fast jedem Training, ist das mit ein Thema, wenn es irgendwie nur reinpasst, ne? Rede ich eher auf dem, oder kommuniziere ich auf dem visuellen Kanal, auf dem auditiven oder dem kinästhetischen? Auch da wieder viele sagen, oh ja, ja, kenne ich doch. Und wenn wir dann in die Übung gehen, merke ich, so leicht ist auch das nicht immer umgesetzt, obwohl es ja eigentlich eine relativ einfache Methodik ist.
Naja, so einfach finde ich
es. Es ist Übung, natürlich. Ja, ne? Und dann auch ein ganz wichtiger Punkt, ich weiß, die Zeit rast uns davon, sind die richtigen Fragen. Auch da wieder gut hinhören, besser hinhören als zu viel reden, auch in einer Verhandlung. Und die richtigen Fragen stellen. Auch da sind ja sehr viele Menschen sehr eingeschränkt und folgen sozusagen dem, was der andere an der Oberfläche so sagt und denken, das, was er sagt, ist auch das, was er meint. Ich sage da wieder Stichwort Selbstoffenbarung, ja. Und auch einfach mal wirklich Dinge hinterfragen. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, lassen Sie uns in der Mitte treffen, dann mal fragen, wie kommen Sie darauf, dass das hier genau die Mitte ist? Ja, also wirklich mal profane Dinge hinterfragen. Sehr schön fand ich auch dieses Zitat von Peter Drucker. Ich weiß nicht mehr, ist der aus den 80er oder aus den 90er Jahren? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Drucker ist noch.
Ich weiß, wir haben auch Bücher von dem.
Die Grundlage der Management.
Ja, ne, der Management-Trainings auch so, ne, kann man fast sagen.
Management-Literatur.
Literatur, okay. Ja. Und das fand ich sehr schön. Ich lese mal vor, das Zitat. Die richtige Lösung für das falsche Problem ist schlimmer als die falsche Lösung für das richtige Problem.
Ja.
Fand ich schön. Und das zeigt ja auch wieder, auch ein guter Verkäufer meiner Meinung nach sollte fragen, um das wirkliche Problem zu erkennen. Weil ansonsten kommst du ja ganz schnell in die Situation wie, ja, nee, hat nichts gebracht.
Ja.
Ja. Und auch sehr schön fand ich, wir haben ja die schon mal ein Verhandlungstraining bei uns hatten, die wissen ja auch, da gibt's immer so einen tollen Test. Und analog zu diesem Test hat es nur anders genannt und ein paar andere Einstufungen, aber es deckt sich genau mit dem, was wir schon jahrelang auch machen und nutzen in dem Training. Das fand ich sehr, sehr schön. So bist du eben einer, der eher Win-Win orientiert ist oder der andere gewinnt, du verlierst oder du gewinnst und der andere verliert immer oder dir ist es eigentlich alles relativ egal. Ja, das war auch nochmal sehr schön. Und auch nochmal, Stichwort Reziprozität kam vor. Die uns schon länger hören, die wissen, was gemeint ist. Und
wer nicht, kann ja mal in unseren Folgen suchen danach, was das ist. Ja.
Genau. Und im Prinzip war das so im Schnelldurchlauf, dass auch wie man eben mit unsympathischen Situationen oder Personen, mit unsympathischen Personen, Entschuldigung, besser verhandelt. Auch da helfen natürlich wieder richtig hinhören, Vier-Ohren-Modell und auch eben auf welchem Kanal ich überwiegend eher verbal kommuniziere.
So, ja. Was ist jetzt in Zusammenfassung deine Punkte, wenn jetzt jemand das jetzt versucht, Revue zu passieren und sagt, worauf soll ich achten, was soll ich jetzt machen, was wäre dann dein
analysiert eure Ausgangslage und die des anderen und zwar einmal danach, was ist eure Position, euer Standpunkt? Was ist euer angenommener Standpunkt vom anderen und was nehmt ihr an? Ist das Motiv beim anderen und was sind eure Motive? Ganz wichtig schon mal. Plus dann versucht zu zweit in eine Verhandlung zu gehen, wenn nicht gar zu mehreren noch, wenn das möglich ist. Und das hilft insofern auch den anderen besser zu analysieren und besser hinzuhören. Stichwort Vier-Ohren-Modell finde ich essentiell und achtet auf die Kommunikation. Hört vor allen Dingen genau zu und hin und stellt die richtigen Fragen. Also vier Punkte, ne? Analyse oder unter der Analyse drei Schritte, nämlich Position, Motive ausarbeiten in der Vorbereitung, Vier-Ohren-Modell und auf dem richtigen Kanal kommunizieren.
Okay, dann soll es das für heute gewesen sein.
Schöne Verhandlungen wünsche ich euch.
Und wer das jetzt hört und sagt, oh weia, ich kann das gar nicht so gut. Petra macht regelmäßig Verhandlungstrainings
in-house. Auch sehr gerne in-house, ja.
Und genau. Auch, also in-house macht natürlich Sinn, wenn es dann gleich ein Verhandlungsteam ist, oder dass die das mal üben können. Wenn man aber in Anführungszeichen nicht groß genug ist, auch immer wieder mal öffentliche Workshops gibt's, die wir anbieten, so alle Jahre mal wieder, wo...
Ja, Verhandlungen nicht so häufig. Ja, schickt gerne eine E-Mail, wenn ihr an sowas Interesse habt.
So dass man auch in dem einen oder anderen Fall auch bei einem öffentlichen Workshop teilnehmen kann. Ansonsten noch ein Tipp, was du sagst, das sollte man lesen. Das Verhandlungsbuch von Harvard oder das
also
was
ich würde jetzt ruhig den Matthias Schranner Verhandeln im Grenzbereich. Strategien und Taktiken für schwierige Fälle. Ich habe nun bei den Geiselnahme-Geschichten, die er da auch drin hat, ja, habe ich noch an den schönen Film gedacht mit Kevin Spacey, ist schon älter.
Verhandlungssache heißt
genau. Auch ein schöner Film dazu, ja. Und denk mal dran, was man alles verhandeln kann. Ich meine jetzt damit nicht, dass man ständig und immer und überall nur Geld rausschinden muss. Das ist es auch gar nicht immer alleine. Aber ihr könnt ja einfach mal auch Dinge ausprobieren, wo es nicht um so viel geht.
Alles klar. Also, für die, die das jetzt hören, viel Spaß.
Genau. Ich sag schon mal Tschüss.
Petra hat schon Tschüss gesagt. Dann bleibt mir auch nichts übrig, als Tschüss zu sagen. Und wie immer, nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen. Guerilla FM.